Damit bin ich beim Thema heute, Thema meiner Predigt, guter Umgang mit Konflikten. Ich will kurz sagen, wie ich vorzugehen denke. Ich möchte uns einmal bewusst machen, wie Konflikte eskalieren, wie aus kleinen Konflikten ganz große und gravierende, schwierige Konflikte werden können. Und dann möchte ich mit euch die Bibel befragen, welche Antworten uns die Bibel an die Hand gibt, wie Konflikte zu lösen sind. Seid ihr bereit für diesen Gang mit mir heute Morgen oder seid ihr zu müde? Sagt er, lass stecken, komm, erzähl uns was anderes Gutes. Wir gehen einfach mal durch, oder? Fachleute im Bereich der wissenschaftlichen Konfliktforschung gehen davon aus, dass unsere Konflikte sich gewöhnlich in folgenden Schritten entfalten und dann auch oft steigern. Die normale Meinungsverschiedenheit, sie ist für gewöhnlich unproblematisch. Wer von uns kennt das nicht alles? Wenn beide Partner sich akzeptieren, auf Augenhöhe, wenn sich beide ernst nehmen, können solche Meinungsverschiedenheiten zu guten Ergebnissen und zu besseren Ergebnissen führen. Ich habe das in Sitzungen erlebt, in den Gemeindeleitungssitzungen, in Gemeindeversammlungen, wie aus kontroversen Ideen und vorsichtig ausgetragenen Konflikten Besseres wurde. Ich erinnere mich daran, dass bei unserem ersten Umbau in Braunschweig, der war veranschlagt mit 600.000. Dann kamen so viele Argumente dagegen, dass wir erstmal gestoppt haben. Ein Jahr später haben wir für 1,2 Millionen gebaut. Viele Argumente waren ja vernünftig. Und manche Menschen in der Gemeinde haben die Befähigung, auch immer die Dinge zu sehen, die nicht gehen. Es dürfen nur nicht zu viele sein. Ja? Manche haben auch die Neigung, den Kopf so lange über der Suppe zu schütteln, bis ein Haar in der Suppe ist. Ja? Gibt es. Aber solange das in einer zivilisierten Weise geschieht, und ein Austausch, man sich gegenseitig ernst nimmt, ist das alles in Ordnung. Die zweite Stufe, Verhärtung bzw. Missionierung des anderen. Hier auf dieser Stufe wollen wir den anderen unbedingt von unserer Meinung überzeugen und für unsere Interessen gewinnen. Wenn wir das bei unserem ersten Bauabschnitt gemacht hätten, wären wir mit 600.000 Plan gescheitert. Dadurch, dass wir ein Jahr gebrütet haben darüber und viele Argumente aufgenommen haben, konnten wir für 1,2 Millionen bauen und viel schöner und größer. Wenn wir diesen zivilisierten Prozess verlassen, kann es sein, dass sich unsere Konflikte in einen sachlichen Konflikt in einen persönlichen Konflikt verändern. Wir oder unser Partner fängt an, mit Anspannung oder Verärgerung zu reagieren. Die Worte werden schärfer. Er oder sie fühlen sich abgewertet, nicht wertgeschätzt oder einfach nicht ernst genommen. An dieser Stelle fängt ein Konflikt an, zu einem emotionalen Konflikt zu werden. Dann geht es nicht mehr um die Sache, dann wird es plötzlich persönlich. Kennt ihr das? Es geht nicht mehr um die Sache, es geht persönlich. Wenn der Konflikt sich weiterentwickelt, suchen wir für gewöhnlich Rat und Beistand bei den Menschen, bei denen wir hoffen oder vermuten, dass wir auf Zustimmung stoßen. Kennt ihr das? In einem Ehekonflikt kann sein, die Frau ruft eine Freundin an Und sie sagt natürlich, ja, was du dir da gefallen, das geht gar nicht, ja. Da würde ich aber, macht sie aber nicht, da würde ich aber, ja. Und wenn man einen Bekannten anruft und sagt, ja, da musst du aber richtig, da musst du auf den Putsch schlagen, ja, da, so geht's nicht, ja. Das ist der Konflikt, wo Parteien und Koalitionen geschmiedet werden. Man sucht Verbündete. Kennt ihr das? Dann entstehen Parteien in der Gemeinde. Verbündete sucht man. Hier kennt man das nicht in Uslar, das kennt man nur in Braunschweig, vermute ich. Hier auch. Die nächste Stufe ist, da geht es um Kampf, im Kampf um Sieg oder Niederlage. Für gewöhnlich, wenn je länger der fruchtlos gewordene Austausch zu einem Schlagabtausch geworden ist und sich Frustration und Verärgerung häufen, findet plötzlich das Ganze, die Auseinandersetzung wird zu einem Kampf um Sieg und Niederlage. Es geht um die Frage, wer wird sich durchsetzen, wer wird gewinnen, wer wird verlieren. Wenn der Prozess der Auseinandersetzung so weit gediehen ist, werden aus Gegnern Feinde. In einer Ehe kann plötzlich auch der Ehepartner mein Feind werden. Er verhält sich auf jeden Fall so. Oder ein Freund bisheriger, wo ich dachte, wir sind Freunde. Es kann sich der Freund zum Feind entwickeln. Oft genug entsteht dann auch der Wunsch, die Beziehung abzubrechen. Kennt ihr das? Genug. Ich möchte mit ihr oder mit ihm nichts mehr zu tun haben. Er soll bleiben, wo der Pfeffer wächst. Oder sie. Kennt ihr das? Ich will ihm nichts Böses. Er soll mich in Ruhe lassen, ja? Oder? Geh mir vom Acker. Die vierte Stufe, der Abbruch der Beziehung. Wie gesagt, die meisten von uns, wenn sich ein Konflikt bei ihnen bis zu dieser Stufe eskaliert hat, haben meistens nur noch den Wunsch, dem Konfliktpartner aus dem Weg zu gehen und den Kontakt zu ihm so radikal wie möglich abzubrechen. In einer solchen Stufe der Konfliktentwicklung kündigen nicht selten manche Menschen im Beruf ihre Stelle oder bitten um eine Versetzung. Es geht einfach nicht mehr. In unseren Gemeinden kündigen Mitarbeiter dann oft ihre Mitarbeit auf, ziehen sich zurück. Manche verlassen die örtliche Gemeinde. Manchmal, auch das habe ich in den Gemeinden beobachtet, bleiben manche Gemeindeglieder auch. Wo sollte man denn sonst hingehen? Ich weiß nicht, wie es in Uslar ist, aber so viel Auswahl hat man als Baptist ja nicht, wo man hingehen könnte. Ich war eben als Pastor froh in Braunschweig, dass es nicht so viele Gemeinden gab. So hatten die Gemeindeglieder nicht die Chance, irgendwo hinzugehen. Ja. Oder die kannten die anderen Gemeinden auch und wussten, da ist es auch nicht besser. Man kann beobachten, dass manche Mitglieder oder in ihrer Gemeinde scheinbar treu bleiben, aber nicht mehr wirklich engagiert dabei sind. Fachleute für Konfliktbewältigung sprechen in diesem Sinne von einem, dass ein heißer Konflikt zu einem kalten Konflikt geworden ist. Mitglieder verweigern sich, offen oder emigrieren einfach, bilden mit anderen frustrierten Gemeindegliedern eine Opposition, sind dann oft einfach gegen alles, einfach gegen alles. Nach meiner Beobachtung als Gemeindeberater, ich habe nach meiner Pensionierung ungefähr so 35 bis 40 Gemeinden in Deutschland besucht und Vorstände beraten, wie sie sich neu aufstellen können. Nach meiner Beobachtung entwickeln sich in manchen Gemeinden so über Jahre hin durch diese kalten Konflikte zu einer zur Blockadesituation, und die Gemeinden entwickeln sich nicht mehr weiter und wachsen auch nicht mehr weiter, bleiben einfach stehen. Das nennt man kalte Konflikte. Manche Gemeinden haben so etwas sogar wie eine Konfliktgeschichte. Es wiederholt sich immer wieder. Oft geht dann die Leitung, gibt auf, die Pastoren gehen, aber die Probleme bleiben. Kennt ihr sowas? Viele Gemeinden haben inzwischen in ihrer Gemeinde eine Konfliktgeschichte, wiederholen sich die Dinge immer wieder. Warum? Weil bestimmte kalte Konflikte nicht bearbeitet wurden. Schwer. Fünfte Stufe, Gesichtsverlust bzw. Drohstrategien. Manchmal, das kann man sehr schön bei gescheiterten Paarbeziehungen beobachten, kommt es in diesem Stadium des Konfliktes oft zu dem Versuch, den Konfliktpartner zu schädigen. Kennt ihr sowas? Der Partner wird entlarvt, demaskiert und manchmal geradezu verteufelt. Man will in dieser Phase nichts mehr Gutes an dem anderen finden. Ich habe mich auch oft bei der Beratung von konfliktreichen oder Paaren, die kurz vor einer Trennung standen, gewundert und überlegt, was mag dieses Paar, diesen Ehepartner, die Frau oder diesen Mann denn einmal bewegt haben, genau um diesen Partner zu werben. Es stimmte jetzt doch auf einmal gar nichts mehr. Da gab es wohl nur missliche, schreckliche, verletzende Erlebnisse, aber es kann doch auch nicht sein, oder? Eine Partnerschaft, wenn man so 10 Jahre zusammen ist oder 15, da gab es doch auch viele schöne Momente. Oder wenigstens gab es am Anfang eine Phase, wo Schmetterlinge oder wo immer waren. Man hat doch etwas in den anderen hineingesehen, was man jetzt nicht mehr sehen will und nicht mehr sehen kann. Kennt ihr solche Paare? Ich will nicht sagen, dass es euch vielleicht ähnlich selber gegangen ist. Ja, ist schon schlimm. Auch in manchen Gemeinden kann man beobachten, wie sich in dieser Phase des Konflikts oft die Konfliktpartner an nichts mehr Gutes erinnern, was sie miteinander erlebt haben. Sie erkennen sich, sie verteufeln sich gegenseitig. Manchmal wird der andere als ein Werkzeug des Bösen gesehen. Übertreibe ich jetzt? Übertreibe ich oder stimmt das? Ist das stimmig? Es gibt solche Phasen. Nachdem ich jetzt mal diese verschiedenen Phasen aufgezeigt habe, Stufen, wollen wir fragen, welche Modelle und Möglichkeiten gibt uns die Bibel an die Hand, wie wir besser mit Konflikten umgehen können. Tauchen wir zunächst einmal in eine recht konfliktgeladene Situation ein, wie sie uns in der Bibel im Korintherbrief, Kapitel 1, geschildert wird. Da schreibt der Apostel Paulus: Freunde, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn, rufe ich euch auf, seid einig. Bildet keine Gruppen, die sich gegenseitig bekämpfen. Komisch, die bekämpfen sich. Kann es das geben? Haltet in gleicher Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch die Leute aus dem Hause unserer Schwester Chloe habe ich erfahren, liebe Freunde, dass es unter euch Streitigkeiten gibt. Ihr wisst, was ich meine. Der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Und der dritte, ich zu Petrus. Und noch wieder ein anderer, ich zu Christus. Meine lieben Freunde, Christus lässt sich doch nicht zerteilen. Ist etwa Paulus für euch am Kreuz gestorben? Oder wurdet ihr etwa auf meinen Namen getauft? Seid ihr Paulaner? Christus ist doch nicht zerteilt. Ich danke Gott, dass ich außer Crispus und Gaius niemand von euch getauft habe, sonst würdet ihr am Ende noch sagen, dass ich durch die Taufe zu eurem Herrn geworden sei. Dieser Bibelabschnitt lässt in dieser Situation einer relativ jungen Gemeinde, aber die sich sehr rasant wohl entwickelt hat, hineinschauen. Wir lassen erkennen, dass sich schon bald nach dem Weggang des Gemeindegründers in seiner Abwesenheit sich Menschen gegeneinander profilierten. Das gibt es ja immer so. In Amerika spricht man davon, es gibt holier than thou Frömmigkeit. Denn ich bin heiliger als du Frömmigkeit, ja. Ich bin frömmer als du. In der Gemeinde gibt es auch so, in den Gemeinden gibt es sowas wie Ehrgeiz. Manchmal unter den Gemeinden muss man gucken, wie die Gemeinden sich benennen, ja. Was sie damit zum Ausdruck bringen. In Korinth war das so, dann benannten sich manche Petrianer. Sie wollten deutlich machen, dass sie stärker mit der judenchristlichen Gemeinschaft, mit der Urgemeinde verknüpft sind und stärker in der jüdischen Tradition auch zu Hause sein wollten. Gab es ja auch genügend Juden, die Christen geworden waren. Manchmal gibt es in den Gemeinden solche Situationen, wo dann entschieden wird, wer wahre, traditionell wahre Baptist ist. Es gibt ja Neubaptisten, ja, die kommen dann aus der Landeskirche oder der katholischen Kirche irgendwie dazu. Und manche, die haben schon angestammten Platz als Baptisten. Da war der Großvater schon Baptist. Gibt es vermutlich ja auch. Da hat der Großvater die Kirche gebaut, die erste Friedenskapelle nannte man das damals, nicht Friedenskirche, vermute ich. Wenigstens bei uns in Braunschweig war das so. Und damals alles, was nach Kirche roch oder sich anhörte, war verpönt. Deshalb nannte man das, die Kirchlein damals, Kapelle. Es gibt Angestammte, sagt er, ich bin der wahre Baptist. Ich bewahre die Tradition. Gut, gibt es. Kann ja auch sein. Ist doch schön, wenn man so stabile Traditionalisten hat. Als Rückgrat, als Knochen, als Gerüst einer Gemeinde. Ist doch schön. Wieder andere in der Gemeinde versuchten mit der Berufung auf den Apostel, den Evangelisten Apollos, mit seiner mehr intellektuell vermuteten, ausgerichteten Frömmigkeit, sich eher für einen Bruch mit der jüdischen Tradition stark zu machen und stärker sich in den Hellenismus, in die griechische Umwelt einzuprägen. Würde man so sagen, zeitgemäß, innovativ, liberal und eher weltoffen orientiert. Ist auch schön. Aber dadurch sind wir besser als er. Wir sind klüger als er. Und wieder eine andere Gruppe, die größte Gruppe der Gemeinde versuchte mit Frömmigkeit und theologischer Ausrichtung, sich einfach weiter an den Gründer der Gemeinde zu halten, an den geistlichen Vater, den Apostel Paulus. Und ich vermute, dass einmal von dieser Gruppe das starke Bemühen ausging, die Gemeinde zusammenzuhalten und zu Einheit zu führen. Beim ersten Überlegen hätte ich fast eine Gruppe vergessen, die sich wohl um ein paar ganz schlaue Leitungspersönlichkeiten herum versammelt hatten. Die Gruppe der ganz Schlauen nannte ihre Abteilung scheinbar bescheiden, die zu Christus gehören. Das waren die Schlauen. Die haben es begriffen, denkt man. Aber auch das war letztlich abwertend. Was hat die bewogen, sich so aufzuspalten? Menschen möchten sich unterscheiden. Wohl, daran liegt es wohl. Menschen möchten sich gegeneinander profilieren, nicht miteinander. Die hätten sich in der Stadt ja profilieren können, in Korinth, aber sie haben sich gegeneinander in der Gemeinde profiliert. Mich hat das erinnert an die Begebenheit, wo ein katholischer Priester einmal zu seinem evangelischen Amtskollegen gesagt haben soll: Ja, Bruder, dienen Sie dem Herrn ruhig auf Ihre Weise. Um dann scheinbar bescheiden hinzuzufügen: Wissen Sie was, ich werde dem Herrn einfach weiter auf seine Weise dienen. Ja. Frommer Ehrgeiz. Profilierung. Ich bin nicht nur anders, sondern ich bin besser als du. Ich bin frömmer als du. Ich möchte jetzt ein paar unterschiedliche Modelle von Lösungen vorstellen, die uns in der Bibel vorkommen. Und zwar das Modell Abraham und Lot. Ist vermutlich den Bibellesern unter uns bekannt. Die Bibel berichtet, dass es zwischen den Knechten des Abraham und den Knechten seines Neffen Lot immer wieder zu heftigen Konflikten und Streitereien gekommen war, sodass am Schluss die beiden Verwandten, immer mehr in die Konflikte hineingezogen wurden. Und so hören wir Abraham zu seinem Neffen Lot sagen: Es soll kein Streit zwischen uns sein, auch nicht zwischen unseren Hirten. Wir sind doch Brüder und das Land ist groß. Das Beste ist, wir trennen uns. Ich lasse dir die Wahl. Du kannst nach Norden gehen, dann gehe ich nach Süden. Du kannst nach Süden gehen und ich gehe dann nach Norden. Die Bibel berichtet, dass die beiden sich trennten, aber verbunden blieben, füreinander im Gebet, bei Abraham besonders, im Gebet einstanden und er sogar seinem Neffen Lot in einer kriegerischen Aktion zu Hilfe kam. Ich bin etwas unsicher, ob ich das hier so offen aussprechen will. Ich will es in der Frageform äußern. Was wäre denn schlimm daran gewesen, wenn manche Gemeinden sich, bevor Konflikte eskalierten, sich friedlich getrennt hätten und einfach neue Gemeinden gegründet hätten? Was wäre passiert? Warum muss man um alles in der Welt zusammenbleiben, wenn man überhaupt nicht zusammenpasst? Wenn man die eine an die andere Richtung und dabei bleiben will. Wir haben in Braunschweig das erlebt, dass so die Gemeinde Kälberwiese zur Gründung von zwei anderen Kirchen, jetzt inzwischen zu drei anderen Kirchen geführt hat, die zum Segen für die Stadt geworden sind und werden. Bei Abraham und Lot wird berichtet, dass eine Zeit des Segens nach dieser Trennung kam und er ganz neue Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Gut, das ist nicht für jede Gemeinde möglich, aber sicherlich wäre es manches Mal besser, als dass man sich zerstreitet und verbeißt, oder? Dass man, gehst du zur Rechten, gehe ich zur Linken. Was ist dann Schlimmes? Habe ich was falsch gemacht? Zweite Möglichkeit, einen Konflikt kompetent organisieren. In der Apostelgeschichte berichtet uns der Evangelist Lukas, dass es in der Gemeinde in Jerusalem heftige Konflikte gab, weil immer häufiger Menschen übersehen wurden oder sich aber übersehen fühlten. Die Situation, die Gemeinde hatte in ganz kurzer Zeit ein überaus schnelles Wachstum von 120 auf mehr als 5000 Menschen erlebt. Das ist nicht einfach. Wenn eine Gemeinde stillsteht, hat eine Gemeinde Probleme. Sie befasst sich dann noch mehr mit sich. Wenn eine Gemeinde wächst, hat eine Gemeinde andere, neue Probleme. Menschen werden übersehen. Und die Erfahrung, die dann Gemeinden machen, sie erleben Wachstumsschmerzen. Wie Kinder, die sagen, ich weiß nicht, ob sich jemand noch an seine Kindheit erinnert, wie er so langsam gewachsen ist und wie dann die Knochen wehtaten. Wachstumsschmerzen sind eine natürliche Sache. Die Organisationsstruktur musste geändert werden und die Apostelgeschichte berichtet, dass die Apostel Diakone eingesetzt haben, 7 fähige Leute, die ganze Organisationsstruktur verändert hatten und Frieden in der Gemeinde ankehrte. Manchmal ist ein Konflikt auch kompetent zu organisieren mit Weisheit. Ein drittes Modell, ein Konflikt in öffentlicher Konfrontation austragen. Der Apostel Paulus berichtet im 2. Kapitel seines Briefes an die Galater, dass er den Apostel Petrus bei einem Besuch in der Gemeinde in Antiochia öffentlich zurechtgewiesen habe. Habt ihr diese Geschichte schon mal gelesen? Das hört sich dann mit seinen Worten erzählt so an. Aber ich muss sagen, ich halte immer die Luft an, wenn ich die Geschichte lese. Als dann Petrus nach Antiochia kam, trat ich ihm offen entgegen, weil er Unrecht getan hatte. Auch komischer knillig der Paulus, oder? Als ich sah, dass sie die Wahrheit der guten Nachricht preisgaben, sagte ich zu Petrus vor der ganzen Gemeinde: Obwohl du ein Jude bist, hast du bisher das jüdische Gesetz nicht beachtet. Und auf einmal willst du die nichtjüdischen Brüder zwingen, wie die Juden nach dem Gesetz zu leben? Wenn ich mir die Situation vorstelle, der Apostel Paulus war dort in Antiochia, sagen wir mal, Platzhirsch. Der Petrus kam aus Jerusalem. Ich habe mir dann überlegt, denkt mal darüber nach, wie mag der Apostel Petrus als Gast diese Zurechtweisung erlebt haben? Wie hättet ihr das erlebt? Öffentlich in einer Gemeindeversammlung, als die führende, leitende Person von Jerusalem, so auf den Pott gesetzt zu werden. War das christlich? Ich weiß nicht, wie Petrus, mit welchen Gedanken er von Antiochia sich verabschiedet hat in Richtung Jerusalem. Hat jemand so eine Fantasie, was er so bei sich gedacht haben mag? Dieser geistliche Schnösel, wir waren doch alle, ich weiß nicht, was er alle, ich will das nicht jetzt ausmalen. Ich glaube nicht, dass sie nach dieser Auseinandersetzung als Freunde auseinandergegangen sind. Und ich glaube auch nicht, dass sie ganz schnell einander um Vergebung gebeten haben, weil der Paulus fühlte sich ja völlig im Recht. Und oftmals, ich weiß nicht, ob das eure Erfahrung ist, manchmal, entschuldige bitte, das ist sowieso so eine halbe Sache, wo man nicht genau weiß, was jetzt gemeint ist, oder ihr kennt ja auch die Entschuldigungen. In aller Form möchte ich mich entschuldigen, habe ich im Fernsehen oft gesehen. Aber es ist gar nicht gemeint. Es ist nur aus dem Augenblick heraus, man möchte schnell die Sache, einen Deckel drauf machen, auf einen Konflikt, entschuldigt man sich sehr schnell, aber da ist keine Beziehung wiederhergestellt. Und manchmal, ich weiß nicht, ob das eure Erfahrung ist, können wir jemanden vergeben wir jemanden, aber wir wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Versöhnung braucht oft viel Zeit. Oder? Das geht nicht so schnell. Also wir sind keine Maschine, wir sind keine Computer, die man einfach umlegen kann. Das sind Prozesse, die in uns ausgelöst werden. Und offen gesagt, diese und ähnliche in offener Konfrontation ausgetragenen Konflikte, um es einmal ganz milde zu sagen, halte ich nicht für hilfreich. Im Gegenteil, ich halte sie für verstörend. Ich kann mich erinnern, dass ich als junger Christ, als ich nach meiner Taufe das erste Mal in einer Gemeindeversammlung war, die Gemeindeversammlung als Schock erlebt habe. Könnt ihr euch an solche Dinge erinnern? Dass ich mir gedacht habe, wenn sich jemand neu bekehrt hat, nimm ihn nur nicht mit in die Gemeindestunde. Da ziehen die sich gegenseitig die Hose runter. Da ist ein Ton, das gibt es auf keinem Schiff. Ich weiß nicht, ob ihr auch mal solche verstörenden Erfahrungen gemacht habt. Ich muss bekennen, ich habe in meiner langen Zugehörigkeit zu unseren Gemeinden eigentlich nie erlebt, dass strittige Fragen in einer öffentlichen Konfrontation geklärt werden konnten. Noch nie. Oder dass dadurch neues Vertrauen entstanden wäre und die zwischenmenschlichen, geschwisterlichen Beziehungen sich verbessert hätten. Habt ihr das erlebt? Es bleibt sitzen. Und so schön wie unsere Gemeindeversammlungen sind, so verheerend können sie manchmal sein, unsere Mitgliederversammlungen. So entmutigend. Weil einfach der Stil fehlt, der Kontakt, die Fähigkeit, auch sich mit Weisheit zu artikulieren und nicht einfach etwas reinzublubbern. Und ich habe auch das erlebt, dass Leute dann etwas gesagt haben und dann standen sie auf und gingen raus. Die hätte ich habe es nicht gemacht, erschlagen können. Die schissen in das Haus und wir saßen im Gestank und die gingen raus und rauchten eine oder sonst was. Das gibt es. Ihr merkt, da bin ich selber noch ein bisschen irritiert. Zum Glück haben wir das in den letzten 20 Jahren so gut wie gar nicht mehr erlebt. Weil die Gemeinde reifer geworden ist und wirklich klüger. Die Leute wissen, worauf es ankommt. Und dass es so nicht geht. Vierte Möglichkeit, einen Konflikt ungelöst ruhen lassen und zu einem späteren Zeitpunkt klären. Die Apostelgeschichte berichtet von einem Konflikt zwischen zwei anderen geistlichen Leitern und zwei guten Freunden, und zwar von Paulus und Barnabas. Und dieser Bericht hört sich wie folgt an. Paulus lehnt es entgegen dem Wunsch seines Freundes Barnabas ab, noch einmal Johannes Markus, den Neffen des Barnabas, auf die vorgesehene neue Missionsreise mitzunehmen. Paulus hielt ihn, Johannes Markus, als Begleiter nicht für geeignet, weil er sie auf einer früheren Reise im Stich und ohne jede Absprache heimlich verlassen hatte. Darüber kam es zu einer ganz heftigen Auseinandersetzung zwischen den Freunden, sodass sich Paulus und Barnabas schließlich voneinander trennten. Wie ist das möglich? Warum muss alles in der Welt konnten sich Paulus und Barnabas nicht in dieser Frage einigen. Ich sage mal, vermutlich war Paulus noch nicht so weit. Er war noch nicht so reif, wie er später reif war. Die Bibel berichtet das einfach, so war es. Und schildert uns keine idealen Personen, die alles richtig gemacht hätten. Was die Bibel allerdings berichtet, die beiden gehen auseinander, sie wirken weiter und sicherlich sind die später zusammengekommen. Und der Paulus berichtet sehr positiv später im Kolosserbrief über Johannes Markus. Denn nicht Paulus hatte recht, sondern Barnabas hatte recht. Wir hätten ohne Barnabas und ohne Johannes Markus, der als Mitarbeiter ungeeignet war, nicht das wunderbare Markus-Evangelium hier in der Bibel. Das war ein fähiger Kopf, aber ungeeignet für eine strapaziöse Missionsreise. Und er brauchte einen verständnisvollen Mentor, den er bei der damaligen Entwicklungsstufe des Paulus bei ihm noch nicht finden konnte. Bei Barnabas ja. Später ist er mit Petrus unterwegs als Übersetzer und letztlich als Schriftsteller und als Übersetzer, später als Ältester der Gemeinde in Alexandria in Ägypten. Paulus hat sich geirrt. Aber Gott hat diesen ganzen Konflikt zum Segen werden lassen, im Nachhinein. Der fünfte Konflikt, einen unlösbaren Konflikt durch Beziehungsabbruch klären. Das ist der letzte Punkt. Ihr könnt aufatmen, wir sind bald durch. Ich mute euch heute ein bisschen viel zu, aber ich sollte ja nicht einfach eine Predigt halten, sollte ja thematisch etwas sein auf dem Hintergrund, den ihr bedacht habt, aus den Gründen auch, aus denen ihr mich eingeladen habt, heute hier in der Gemeinde zu sein. Ich erlebe manchmal in der Eheberatung, dass Paare ihre Beziehung so sehr geschädigt haben, dass so etwas wie eine Versöhnung oder ein Neuanfang einfach nicht mehr möglich ist. Es ist einfach zu viel kaputt gegangen. In der Eheberatung nennt man solche Konflikte unlösbar gewordene Konflikte. Und das hört sich komisch an, auch für uns als Christen, gibt es unlösbar gewordene Konflikte? Die Antwort ist ja. Man kann selbst mit guter Absicht und viel Gebet bestimmte Dinge im Augenblick oder in nächster Zeit nicht lösen. Kommen einfach Dinge. Wir beten für Kranke, der eine wird gesund, der andere bleibt krank. Wir beten für Sterbende, der eine erholt sich wieder, der andere stirbt. Es gibt unlösbar gewordene Konflikte, die man einfach akzeptieren muss. Jesus selbst spricht von einem solchen unlösbaren Konflikt und gibt dazu folgende Anweisungen. Wenn er die Konfliktperson nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen oder einen Betrüger. Ich versichere euch, was ihr auf der Erde für verbindlich erklären werdet, das wird auch vor Gott verbindlich sein. Es ist traurig, aber es ist wahr, dass manchmal Klärungen mit Personen in den Gemeinden nicht möglich sind, wenn zerstörerisches Verhalten um sich greift, gemeindezerstörerisches Verhalten. Und man einfach dann sagen muss, Cut, Schluss. Es ist zu Ende. Und manche Gemeinde hätte an bestimmten Situationen in ihrer Geschichte gut daran getan, einen deutlichen Cut zu setzen. Wie die Bibel das schreibt. Man kann beobachten, dass manche Gemeindeglieder die offenen und verdeckten Spannungen in einer Gemeinde einfach nicht mehr ertragen können und nicht mehr ertragen wollen. Sie verlassen die Gemeinde. Mitarbeiter ziehen sich zurück oder geben ihre Mitarbeit auf. Die Spendenfreudigkeit lässt nach. Pastoren gehen, neue Pastoren kommen. Die ungelösten Probleme in einer Gemeinde, die sich um Personen binden, bleiben. Ich weiß, das hört sich nicht gut an. Ich hätte euch zum Schluss meiner Predigt gerne etwas Ermutigenderes, etwas Positiveres gesagt. Aber es ist einfach eine Realität. Manchmal muss eine Gemeinde klare Entscheidungen treffen und klare Kante zeigen. Aber es gilt auch die Verheißung Jesu in diesem Punkt, wo zwei unter euch auf Erden gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte. Es kann für eine Gemeinde eine neue Phase des Segens entstehen. Was hat Gott denn mit der Gemeinde Uslar vor? Was meint ihr? Ist der Herr daran interessiert, dass die Gemeinde langsam vor sich hin stirbt? Hier sind Hunderte von Menschen, die noch nicht wissen, wohin sie gehören. Denk mal, als ich da auf den Parkplatz gefahren bin von Rewe, dachte ich mir, das sind Hunderte von Menschen. Wir sind hier weniger. Aber es sind doch viele Menschen in dieser Stadt, die noch auf der Suche sind, die auch für sich beten und auf der Suche sind nach einer anderen Frömmigkeit. Die Frage ist, ob wir als Gemeinde und ob ihr als Gemeinde dazu fähig seid, diese Gemeinden aufzunehmen. Eines der schönsten und einer der traurigsten Worte der Bibel finden wir in Offenbarung 3, Vers 20. Kennt jeder von uns die Bibelstelle, oder? Kennt ihr nicht? Vermutet doch. Was steht da? Da sagt Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Als ich hier vorne bei euch an die Tür kam, dachte ich, schade eigentlich, verschlossene Tür, stand aber wegen Corona, habe ich dann den Eingang gesucht. Es wäre doch schade, wenn der Herr da unten klopfen würde und wir hören es nicht. Und er sagt, ich würde gerne bei euch sein. Das will er doch. Er ist doch an uns, an dir und mir und an dieser Gemeinde interessiert. Oder? Sieht das? Ich glaube nicht, dass es hier jemand anders sieht. Lasst uns einfach das Klopfen hören, auch in den Konflikten, und die Tür aufmachen. Gott segne euch und schenke euch diese offene Tür. Es wäre doch traurig, wenn Jesus vor der Tür bleibt. Außen vor. Amen.